Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe-Info vom Dienstag, dem 25. März. Schön, seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. Fast 20% mehr strafrechtlich relevante Handlungen. Das zeigt die Kriminalstatistik des Kantons Bern. Wir sprechen darüber, was diese Zahl bedeutet und was nicht. 11 Femizide seit Jahresbeginn. Die Gewalt gegen Frauen, Mädchen und weiblich gelesene Personen ist im Jahr 2025 markant angestiegen.
In den letzten Jahren sprachen wir von einem Femizid alle 2 Wochen. 2025 sind wir bei einem Femizid pro Woche. Das ist eine Verdoppelung.
So Julia Meyer von Brava. Eine Petition fordert nun vom Bundesrat die nötigen Mittel für wirksame Prävention. Und schließlich 5 Jahre Kulturradio aus dem Westjordanland. Das Radio Al-Hara aus Bethlehem feiert sein 5-jähriges Bestehen.
It's a place of escape in the sense that it allows us to go somewhere that is much more comfortable, much more friendly, a friendly space.
In den letzten Monaten sei das Radio für ihn eine Art der Therapie geworden, so Youssef Anastal, Gründer von Radio Al-Hara. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Westjordanland. Dort haben israelische Siedler den palästinensischen Regisseur Hamdan Balal angegriffen. Simon Keller.
Das berichtet der britische Guardian. Balal ist einer von 4 Regisseuren, die für ihren Dokumentarfilm No Other Lands den Oscar gewonnen haben. AugenzeugInnen zufolge griffen rund 15 Siedler den Regisseur in der Nähe seines Hauses an und bewarfen ihn mit Steinen. Später tauchten den Berichten zufolge israelische Soldaten mit Siedlern in Uniform auf. Hamdan Balal wurde zusammen mit einem anderen Mann verhaftet.
In Gaza sind gestern durch israelische Luftanschläge 2 Journalisten getötet worden.
Ein israelischer Luftangriff traf den jungen Journalisten Hossam Shabbat in der Nähe von Beit Lahia im Norden Gazas. Hossam Shabbat arbeitete für den Sender Al Jazeera Mubasher. Zuvor wurde der Journalist Mohammed Mansour bei einem israelischen Angriff in Khan Yunis im südlichen Teil Gazas getötet. Dieser arbeitete für den in Beirut ansässigen Fernsehsender Palestine Today. Das Komitee zum Schutz von Journalisten verurteilt die Tötung der palästinensischen Reporter Hossam Shabbat und Mohammed Mansour durch die israelischen Streitkräfte. Die Organisation fordert eine unabhängige internationale Untersuchung, um festzustellen, ob die beiden Journalisten absichtlich getötet wurden. Mit der Ermordung der beiden Journalisten steigt die Zahl der seit Oktober 2023 bei israelischen Angriffen auf Gaza getöteten Medienschaffenden auf 208, das gemäß dem Government Media Office in Gaza.
In der Türkei sind seit Beginn der Proteste gegen die Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu mehr als 1100 Menschen festgenommen worden, darunter auch JournalistInnen.
Das meldet die Organisation Reporter ohne Grenzen. Mindestens 10 Medienschaffende seien seit dem 19. März von Sicherheitskräften körperlich angegriffen worden und mindestens 5 JournalistInnen festgenommen. In Istanbul unter anderem der bekannte Fotojournalist Bülent Kılıç und die freiberufliche Journalistin Zeynep Kuray. Der Grund für die Festnahme sei noch ungeklärt, ein Grund der Behörden stehe noch aus, so Reporter ohne Grenzen. Die Organisation zeigte sich schockiert und fordert, dass die Betroffenen, die größtenteils aus ihren Wohnungen abgeführt worden seien, umgehend freigelassen werden.
Nach Deutschland. Der neu gewählte Bundestag beginnt heute die parlamentarische Arbeit.
Um kurz nach 12 Uhr wählen die neuen Abgeordneten den Bundestagspräsidenten bzw. die Bundestagspräsidentin und die StellvertreterInnen. In der ersten Sitzung wird dann die Geschäftsordnung des Bundestags beschlossen. Der Bundestag besteht nun aus 5 Fraktionen. CDU, CSU und SPD werden voraussichtlich die Regierung bilden, sodass die Oppositionen aus Grünen, Linken, einem fraktionslosen Abgeordneten des Südschleswigschen Wählerverbandes und der AfD besteht. Insgesamt sitzen 630 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Er ist nach der Wahlrechtsreform nun deutlich kleiner als der letzte Bundestag mit 733 Abgeordneten. Noch Kanzler Olaf Scholz erhält heute um 17:30 seine Entlassungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit der ersten Sitzung des neuen Bundestags enden die Amtszeiten von Kanzler sowie Ministerinnen und Minister der gescheiterten Ampelkoalition. Auch sie werden heute entlassen.
Im deutschen Bundesland Niedersachsen beginnt heute der Strafprozess gegen die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette.
Wie der Deutschlandfunk berichtet, geht es im Prozess nicht um Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus. Die Staatsanwaltschaft wirft der 66-Jährigen hingegen versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Klette wird der sogenannten dritten Generation der RAF zugerechnet, die sich 1998 selbst auflöste. Klette war vor gut einem Jahr gefasst worden. Ihre Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg sind noch auf der Flucht.
In die Schweiz, im Kanton Genf, ist bei einer großen Polizeiaktion eine Gemeindepolitikerin der Grünen festgenommen worden. Das berichtet SRF.
Mit der Großaktion wollte die Genfer Polizei einen organisierten Drogenhandelsring zerschlagen. Die Polizei führte mehrere Hausdurchsuchungen durch und verhaftete 9 Personen. Sie beschlagnahmte Kokain, MDMA, Ecstasy, Ketamin, Cannabisprodukte und mehr als 100.000 Schweizer Franken. Die dabei verhaftete Gemeinderätin der Grünen wurde nach Angaben der Genfer Grünen-Präsidentin bei den Wahlen am vergangenen Sonntag wiedergewählt. Für alle Verhafteten gilt die Unschuldsvermutung.
In den Kanton Bern.
Gemäß Medienmitteilung des Regierungsrats ist die Jahresrechnung 2024 nahezu ausgeglichen. Die Rechnung schließt mit einem Defizit von 10,7 Millionen ab. Die Aufwendungen und Erträge halten sich damit, wie budgetiert, die Waage.
Dann zu einer Meldung aus dem Berner Obergericht.
Dieses hat eine Mutter wegen Mordes an ihrer 8-jährigen Tochter schuldig gesprochen. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hatte die Frau im Sommer 2024 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Obergericht verurteilt sie nun zu 18 Jahren. Dieses mildere Strafmaß begründet das Gericht damit, dass nicht geklärt werden konnte, wann und warum genau die Mutter entschieden habe, ihre Tochter zu töten.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller und Noah Bio. Und schließlich noch der Blick aufs Wetter. Morgen Mittwoch ist es den ganzen Tag durch bewölkt, aber trocken bei Temperaturen zwischen 5 und 13 Grad. Der Donnerstag beginnt noch leicht bewölkt, im Verlauf des Tages wird es dann immer sonniger, am Donnerstagnachmittag wird es dann um die 14 Grad warm. Sonnig beginnt auch der Freitag, erst am Nachmittag ziehen dann wieder etwas mehr Wolken auf, die Tageshöchstwerte liegen bei um die 14 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gestern wurde die Kantonsberner Kriminalstatistik veröffentlicht. Unsere Redaktorin Sarah Heinzmann hat sich die Zahlen etwas genauer angeschaut. Sarah, was fällt denn dabei auf?
Was vor allem ins Auge fällt, fast 20% mehr strafrechtlich relevante Handlungen wurden im Kanton Bern verzeichnet als noch im Jahr zuvor.
In welchen Bereichen nehmen denn die verzeichneten Fälle zu?
Stark zugenommen haben Einbrüche. Auch Gewalttaten unter jungen Erwachsenen werden häufiger angezeigt. Und auch bei der sexualisierten Gewalt gibt es eine starke Zunahme von Anzeigen. Auch Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt wurden letztes Jahr deutlich häufiger angezeigt. Wie auch im Jahr 2023 verzeichnet die Kantonspolizei Bern im vergangenen Jahr einen hohen Anstieg bei den Vermögensdelikten, konkret bei Entreiß-Einbruch und Fahrzeugeinbruchdiebstählen. Letztere haben sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt.
Sarah, du hast vorher gesagt, 20% mehr strafrechtlich relevante Handlungen wurden verzeichnet. Wieso sagst du nicht einfach, die Kriminalität hat um 20% zugenommen?
Ja, weil es nicht dasselbe ist. Die Kriminalitätsstatistik erfasst Straftaten, die polizeilich erfasst werden. Die Kriminalitätsstatistik, die widerspiegelt somit das Anzeigeverhalten und nicht per se die Kriminalität.
Was bedeutet das denn konkret?
Das bedeutet konkret, dass die steigenden Zahlen nicht unbedingt heißen müssen, dass die tatsächliche Kriminalität zugenommen hat. Dass es mehr Anzeigen in einem gewissen Bereich gibt, das kann auch zeigen, dass die Polizei in diesem Bereich ihre Arbeit intensiviert oder dass sich die Gesellschaft verändert hat.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, schauen wir uns doch die Entreiß-Einbruch- und Fahrzeugeinbruchdiebstähle genauer an. Die Anzeigen in diesem Bereich haben im letzten Jahr zugenommen, wie schon im Jahr davor. Um dem entgegenzuwirken, hat die Kantonspolizei Bern im letzten Jahr nach eigenen Angaben die Präsenz in bekannten Brennpunkten verstärkt und die Präventionsarbeit intensiviert. Dass die Anzeigen jetzt zugenommen haben, das kann also daran liegen, dass es tatsächlich mehr Diebstähle und Einbrüche gab oder aber, dass die Polizei genauer hinschaut.
Die Anzeigen widerspiegeln die Kriminalität also nicht 1:1. Wie ordnest du in diesem Zusammenhang die Zunahme der Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt ein?
Ja, im letzten Jahr wurden 21% mehr Vergewaltigungen angezeigt. Anzeigen von sexuellen Übergriffen und Nötigungen haben um 91% zugenommen. Die Newsseite now.ch schreibt deswegen, Zitat, besorgniserregend ist auch die Zunahme bei sexualisierter Gewalt, Zitat Ende. Diese Zunahme von Anzeigen heißt aber nicht per se, dass die sexualisierte Gewalt an sich zugenommen hat, sondern dass sie öfter angezeigt wird. Das kann auch daran liegen, dass die Sensibilität in der Gesellschaft zugenommen hat. Letzten Sommer wurde zudem das Sexualstrafrecht revidiert. Deswegen werden viele Fälle von sexualisierter Gewalt nun noch rückwirkend angezeigt.
Die Kriminalitätsstatistik widerspiegelt das Anzeigeverhalten und nicht per se die Kriminalität. Könnte die Kriminalität denn auch anders gemessen werden?
Im Allgemeinen ist es sehr schwierig, das Ausmaß von Kriminalität zu erfassen, da sich die Kriminalität ja im sogenannten Dunkelfeld abspielt. Eine Ergänzung zu der polizeilichen Kriminalstatistik könnte zum Beispiel die Urteilstatistik sein. Da wird dann festgehalten, wie viel von diesen angezeigten Kriminalfällen dann tatsächlich auch verurteilt werden. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, die Statistiken, wie eben die gestern publizierte kantonale Kriminalitätsstatistik, das sind gute und solide Quellen. Man muss aber im Hinterkopf behalten, dass daraus nicht 1:1 die Kriminalitätsentwicklung sich davon ablesen lässt.
Vielen Dank für deine Einschätzungen, Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Elf Feminizide seit Jahresbeginn. 11 Feminizide in 12 Wochen. 2025 ist die äußerste Form patriarchaler Gewalt in der Schweiz markant angestiegen. Gestern überreichte eine große feministische Allianz von mehr als 90 Organisationen der Staatskanzlei eine Petition mit über 21.000 Unterschriften. Die Forderung an den Bundesrat: 350 Millionen Franken, um der patriarchalen Gewalt ein Ende zu setzen. Ursi Grimm war bei der Übergabe der Petition dabei.
14. Januar, Wallis. Die Frau wurde 30 Jahre alt. 16. Januar, Biel. Die Frau wurde 31 Jahre alt. 25. Januar, Bern. Die Frau wurde 44 Jahre alt. 26. Januar, Tessin. Die Frau wurde 21 Jahre alt. 7. Februar, Solothurn. Die Frau wurde 40 Jahre alt. 10. Februar, Pratteln. Die Frau wurde 33 Jahre alt. 17. Februar, Bülach. Die Frauen wurden 68 und 49 Jahre alt.
Die traurige Chronologie, die Julia Meyer von Brava auf dem Bundesplatz vorliest, zählt nach den ersten 8 Wochen dieses Jahres bereits 8 Feminizide. Die Organisationen Brava, Campax und die SP Frauen lancieren daraufhin eine Petition für besseren Gewaltschutz, konsequente Strafverfolgung und Präventionsarbeit. Itziar Maragnon von Campax sagt dazu:
Fahnen gegen sexistische Gewalt auf den Rathäusern. Schweigeminuten bei einem Feminizid. Statistiken, die Feminizide erfassen. All das gibt es in anderen europäischen Ländern. Unser Bundesrat aber schaut tatenlos zu.
Dies, obwohl sich das Problem lösen ließe, wie Julia Meyer erklärt.
Geschlechtsbezogene Gewalt ist nicht wie ein Problem der theoretischen Physik. Die Lösung ist nicht komplex und wir kennen sie schon lange. Die Istanbul-Konvention zeigt auf, wie geschlechtsbezogene Gewalt umfassend bekämpft werden kann. 2018 hat sich die Schweiz dazu verpflichtet. Und trotzdem nimmt die Gewalt zu. In den letzten Jahren sprachen wir von einem Feminizid alle 2 Wochen. 2025 sind wir bei einem Feminizid pro Woche. Das ist eine Verdoppelung.
Während die Organisationen Unterschriften sammeln, gehen die Morde weiter.
17. Februar, Bülach. Die Frauen wurden 68 und 49 Jahre alt. 12. März, Aargau. Die Frau wurde 55 Jahre alt. 22. März, Luzern. Die Frau wurde 40 Jahre alt. Das Alter des Kindes, der Tochter, ist nicht bekannt.
17 Femizide 2024, sagt die Kriminalstatistik. 17. Dieses Jahr, 2025, sind es bereits 11. Und wir sind in der 13. Woche. 11 Frauen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden. 11 Frauen, deren Leben beendet wurde, weil sie Frauen sind.
So Tamara Funicello, Nationalrätin der SP. Während der Frühlingssession richtet sie eine kleine Anfrage an den Bundesrat, ob genug für die Sicherheit von Frauen und Mädchen unternommen werde. Der Bundesrat gibt sich zwar alarmiert, doch meint bereits das Nötige zu unternehmen und verweist auf das bestehende Budget.
Wissen Sie, wie viel wir ausgeben für die Präventionskampagne gegen Gewalt vom Bund, die dieses Jahr gestartet werden sollte? 1,5 Millionen Franken. Der Unterhalt der Pferde in der Armee kostet rund 2,7 Millionen Franken, laut Blick. Zeitgleich will der Bundesrat 300.000 Franken bei der Ausbildung von Opferberaterinnen abbauen. Denn das sei ja schließlich die Aufgabe der Kantone.
Die Zuständigkeit sei letztlich nebensächlich. Wichtig sei, dass das Problem endlich ernst genommen werde.
Jeder Femizid, jeder Fall von häuslicher Gewalt, jede sexualisierte Belästigung im öffentlichen Raum fußt auf der strukturellen Diskriminierung von Frauen und weiblich gelesener Personen. Somit ist jeder Fall von Gewalt an Frauen ein Versagen der gesamten Gesellschaft und auch des Staates, der es nicht schafft, Frauen von dieser Gewalt zu schützen.
Und für diesen offensichtlichen Handlungsbedarf fordert die Petition jetzt die nötigen Mittel. Julia Meyer betont:
Wir sind nicht mehr bereit, uns mit kleinen Schritten vertrösten zu lassen. Unsere Sicherheit muss endlich höchste Priorität haben. Und wie drückt die Politik ihre Prioritäten aus? Mit Geld. Und das ist es, was wir heute fordern. 350 Millionen für unsere Sicherheit. 350 Millionen für Präventionsarbeit. Für den Schutz von Betroffenen. Für eine konsequente Strafverfolgung.
Julia Meyer, verantwortliche politische Arbeit bei Brava, Itziar Maragnon, Geschäftsführerin von Campax und die SP-Nationalrätin Tamara Funicello haben wir gehört im Beitrag von Ursi Grimm.
Rabe Info. Kultur.
Zum Schluss der Sendung blicken wir nach Bethlehem ins Westjordanland. Von da aus sendet das Radio Al-Hara. Ein Online-Radio, global geschätzt für seine DJ-Sets. In den letzten Jahren wurde das Al-Hara zu einer wichtigen Stimme der palästinensischen Bewegung. In diesen Tagen feiert Al-Hara sein 5-jähriges Bestehen. Sarah Heinzmann hat sich mit 3 der Gründer ausgetauscht.
Das Radio Al-Hara ist ein Kind der Pandemie. Das erklärt Said Abu Chaber, Gründer von Radio Al-Hara. Das Projekt begann vor genau 5 Jahren, im März 2020. Die Welt startete in den ersten Lockdown und in Bethlehem startete das Radio Al-Hara.
The thing is, everyone had time. Like, we, our work suddenly stopped.
Die Idee von Al-Hara habe es schon lange gegeben, so Said Abu Chaber. Die Gründer hinter dem Radio sind kreative, doch vielbeschäftigte Köpfe. Designer, Architekten, Grafiker. Erst im Lockdown hätten sie auch Zeit gehabt, Al-Hara in die Tat umzusetzen.
Good afternoon. Wherever you are, you're Radio Al-Hara.
Al-Hara heißt auf Deutsch Nachbarschaft. Der Name ist beim Radioprogramm. Al-Hara sendet in erster Linie aus Bethlehem im Westjordanland, hat aber auch Ableger in Ramallah, in Amman und in Beirut. Al-Hara will so eine kollektive globale Nachbarschaft kreieren. Eine Nachbarschaft, die mit Palästina verbunden sei, so Youssef Anastas, ebenfalls Gründungsmitglied.
We're all linked to Palestine in a certain way.
Die Gründer wollten anfänglich mit dem Radio Al-Hara untereinander Musik austauschen. Über einen Dropbox-Link konnten Hörerinnen und Hörer eigene Playlists einreichen. Produzentinnen und Hörer seien das Gleiche gewesen.
The producers and the listeners are the same people.
Aus diesem kleinen Internetradio wurde eine globale Institution. Über 30.000 Hörerinnen und Hörer lauschen Al-Hara monatlich. DJs aus der ganzen Welt strahlen ihre Sets mittlerweile über Al-Hara aus. Der Produzent Nicholas Char etwa veröffentlichte sein neues Album über Al-Hara.
Thank you, Radio Al-Hara, for having me today. I'm a big fan of what you guys have created and thank you for inviting me.
Al-Hara steht musikalisch für Underground. Iranischer Pop oder libanesischer Trip-Hop läuft etwa über den Sender. Daneben sendet Al-Hara Talks und Audio-Essays, oft mit Fokus Palästina. Deswegen wird Al-Hara oft als politisches Radio bezeichnet. Das sieht Said Abu Chaber aber anders.
So we don't really agree with, you know, I know why people would, you know, dub it as a political radio, but it's more of us reacting to our direct environment. Where we live and where we have been living for a long time.
Für ihn sei das Radio Al-Hara nicht per se ein politisches Projekt. Man reagiere einfach auf die Umgebung, in der sie seit langer Zeit leben. Diese Umgebung widerspiegelt sich etwa im Radioprogramm Sonic Liberation Front. Al-Hara strahlte im Sommer 2021 Tonaufnahmen von Demonstrationen gegen Zwangsräumungen im Westjordanland aus. Der Sonic Liberation Front wurde zu einer globalen Bewegung. Radiomacherinnen aus aller Welt sendeten Hörstücke von Demonstrationen ein. Das Radio erlaube es somit, auf kreative Weise auf die politische Situation zu reagieren, so Youssef Anastas.
The radio campaigns that we've been doing, like the Sonic Liberation Front or other initiatives that have been responding to particular political situations in Palestine.
In den letzten 15 Monaten, seit Kriegsbeginn, sei die Situation sehr schwierig. Das Radio Al-Hara sei für viele zu einem Fluchtraum geworden, so Youssef Anastas.
It's a place of escape in the sense that it allows us to go somewhere that is much more comfortable, much more friendly, a friendly space.
Das Radio erlaube es, in Räume abzutauchen, die sich wohliger anfühlen als die politische Realität, so Anastas. Das Radio erfülle somit eine therapeutische Funktion.
I think the radio has been a place of therapy.
Inmitten in dieser Situation feiert das Radio Al-Hara sein 5-jähriges Bestehen. In den letzten Tagen liefen Archivperlen der letzten 5 Jahre über den Sender. Das Al-Hara, seit 5 Jahren ein kultureller Begegnungsort, ein kollektiver Therapieraum und eine globale Solidaritätsbewegung.
إذاعة الحارة راديو الحارة .net
غابة إنفو Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, 25. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Ursi Grimm und Simon Keller. Auf eurem Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.